Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 685 des Audiocasts zu CC2TV. Ich begrüße alle, die wieder zuhören und ich hoffe, dass ihr das nicht jetzt so tagsüber macht, wo das Wetter schön ist und warm ist, sondern irgendwann mal in der stillen Minute. Manche nehmen das ja auch zum Einschlafen, obwohl es gibt ja Themen, die sind nicht zum Einschlafen geeignet. Manche nehmen das in der Pause im Büro oder wenn sie mit dem Hund spazieren gehen. Das höre ich seit vielen Jahren immer wieder. Es gibt auch eine Dame, die das immer in der Badewanne hört. Warum auch immer. Vielleicht plätschert das dann besser an ihr vorbei. Ja, ich habe heute natürlich wieder ein paar Themen ausgesucht, die mich in den letzten 4 Wochen so besonders beeindruckt haben, weil sie entweder neu waren oder aufregend waren oder dumm waren oder sonst etwas. Und ich möchte damit gleich anfangen. Dann schauen wir doch mal das erste Thema. Da müsste ich ja eigentlich zurückgreifen. Ich habe bereits 2022 darüber gesprochen, dass das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, davor gewarnt hat, Kaspersky Software zu verwenden. Das wurde damals nach dem Beginn des Ukraine-Krieges und der Wüstendrohung von Putin gegen die NATO und auch gegen die EU und auch gegen Deutschland und so weiter wurde das ausgesprochen, weil die Leute haben gesagt, naja, Kaspersky sitzt in Russland und da weiß man ja nicht. Und wenn Putin Zugriff darauf haben will, dann bekommt er den auch, egal was Kaspersky verspricht. Der kann sich da sowieso nicht dagegen wehren und so weiter. Jetzt wurde aber endgültig in den USA zumindest ein Verbot gegen diese Software von Kaspersky ausgesprochen. Das heißt, ab dem 20. Juli ist es in den USA untersagt, die Software von Kaspersky zu verkaufen. Und ab dem 29. September darf Kaspersky auch keine Updates mehr einspielen für die Leute, die die Software schon installiert haben. Und die Software darf auch nicht weiterverkauft werden in den USA. Bei uns in Deutschland und in der EU allgemein gilt dieses Verbot natürlich nicht. Was wir hier machen, ist unsere Sache. Und solange die EU kein Verbot ausspricht, können wir das auch weiterverwenden. Was jeder selbst macht, ja, das muss natürlich auch jeder selbst wissen und verantworten. Ich selbst benutze überhaupt keine Virensoftware. Hä? Ja, ich weiß, einige denken das. Nein, überhaupt nicht, weil ich war von Anfang an der Meinung, wofür brauche ich Virenschutzsoftware? Wo sollen meine Viren herkommen? Ich habe ein sicheres System, ich habe ein paar Programme davor geschaltet, die gucken, wenn ich im Internet surfe, ob da irgendetwas irgendwo reinkommt. Und von E-Mails, ich habe noch nicht mal einen HTML-Interpreter in meinem E-Mail-Client. Es gibt einige Firmen, die schicken dann für mich ein fürchterliches Kauderwelsch. VW gehörte übrigens schon früh dazu. Da habe ich die Pressemitteilung dann einfach abgeschaltet. Die der Meinung waren, ich als Empfänger müsste jetzt das, was die da schicken, anschließend mit Java oder JavaScript oder sonst was auseinanderpflücken, um mir da irgendwelche Bildchen draus zu machen. Nö, will ich nicht. Wenn mir jemand was sagen will, dann soll er es bitte schön in Textform tun. Anständige Unternehmen machen das, bieten das beides an oder alternativ an. So. Und da habe ich also auch keine Angst. Ich öffne auch niemals aus einer E-Mail einen Link irgendwohin, sondern wenn überhaupt, dann kopiere ich mir den Link in der E-Mail-Adresse, füge den in der URL-Zeile von dem Firefox ein und gucke mir dann mal an, was ist denn das für ein Link? Und dann wird der erstmal so weit reduziert, dass kein Rückschluss mehr darauf gezogen werden kann, wer jetzt diese Seite aufruft. Und dann gucke ich mir das vorsichtig an, was das für eine Seite ist. Und auch da bin ich sehr sicher, da kann so einfach nichts passieren ohne Aktion von mir, weil ich auch hier den ganzen Kram, ich habe schon vor Jahren aufgehört mit Flash und mit Java und mit so Kram. Nee, ich möchte die Seiten pur und einfach und schön haben. Und wenn es mir sehr komisch vorkommt, dann benutze ich als Browser den Dillo. Und das ist mein Freund, der macht gar nichts mit von diesem ganzen Quatsch, der heute gemacht wird. Diese Clicky Bunti und tausend Sachen nachladen und irgendwo, was weiß ich, welche Figuren, die rumhüppeln oder Bilder oder sonst was. Dass dabei leider auch viel Werbung verloren geht, naja, das nehme ich einfach so in Kauf. Man hat natürlich die Befürchtung, auch in Deutschland, dass unsere Mobilgeräte in der Hauptsache, weil immer mehr Leute ja nur noch mit ihren Dattelphones ins Internet gehen und unterwegs sind, angreifbar werden könnten und angegriffen werden. Und das passiert ja auch Tag für Tag in Millionen von Fällen. Die Software von Kaspersky, die war nach allem, was ich so in Erfahrung gebracht habe, auch in den letzten Jahren erfahren habe, eigentlich immer gut. Aber sie muss naturgemäß sehr tief in das Betriebssystem eingreifen und natürlich auch dann Rechte haben, damit sie diesen Schutz, den sie verspricht und den sie auch leistet, tatsächlich tun kann. So, und nun ist es natürlich denkbar, dass wenn sie so tief eingreift, dass sie nun auch irgendwelche Viren bewusst nicht erkennt, also durchlässt, als eine Sache. Die andere Sache wäre natürlich auch, dass sie selbst ferngesteuert wird aus Russland oder woanders her und dann da irgendwelche Dinge auf meinem Rechner veranstaltet, die ich nicht haben will. Ich wollte das nur noch mal als Warnung weitergeben. Wenn ihr die Möglichkeit habt, umzusteigen oder wenn ihr euch unsicher fühlt und wollt umsteigen, Kaspersky ist in Deutschland nach wie vor erlaubt und auch die Updates kommen noch. Es sei denn, Kaspersky würde sagen, jetzt bricht mir ein großer Markt weg und jetzt mache ich auch keine Updates mehr. Das wäre natürlich dann fatal, da muss man dann dringend umsteigen. Im Moment sehe ich eine vage Gefahr, dass von Putins Seiten Kaspersky benutzt wird, um irgendwelche Daten zu generieren oder vielleicht auch Rechner zum Bot zu machen, der dann irgendwelche anderen Schweinereien treibt. Konkrete Gefahr kann ich im Moment nicht erkennen. Ja, sind wir ja gerade so bei Gefahren und sowas aus dem Internet. Man muss wissen, dass alles, was ich im Internet tue, jede Seite, die ich aufrufe, jede Datei, die ich lade, erzeugt ein Latenzmuster, ein ganz typisches Latenzmuster. Und mit diesem Latenzmuster, wenn sich das jemand ansehen kann, die Möglichkeit hat, und die gibt es relativ einfach, kann ich hinterher auch analysieren und sagen, zum Beispiel, was hat denn der eigentlich für eine Webseite aufgerufen? Was hat denn der für ein Video geladen? Was hat denn der für Dateien heruntergeladen? Das ist also eine neue Methode, wie man die Nutzer im Internet ausspionieren kann. Die Technische Universität in Graz, da hat ein Forschungsteam das herausgefunden und die konnten mit dieser Methode, also ohne jede Software auf einem Rechner zu installieren, sondern einfach nur, indem sie diese Daten, die Veränderung der Latenz aufgezeichnet haben und konnten da charakteristische Elemente herauskristallisieren und anschließend diese Pakete dazu nutzen, um zu erkennen und abzugleichen, was hat denn der Benutzer jetzt eben im Moment gemacht, was hat denn der geladen, was streamt der im Moment überhaupt. So, und man braucht sich also nur die IP-Pakete von dem zu Überwachenden schicken lassen, abrufen. Und das war's. Das sind die Herren Daniel Gruss und Stefan Gast. Die haben auch bei anderen Schwachstellen, zum Beispiel bei Intel-Prozessoren oder sowas, schon kräftig mitgeholfen. Also man sollte das wirklich ernst nehmen. Der Snail Load, so nennt sich dieser Angriff, der gründet also im Prinzip darauf, um es nochmal zu wiederholen, dass Downloads, die ich im Internet durchführe, Schwankungen in der Paketlaufzeit hervorrufen. Und diese Latenzänderungen, die werden ausgewertet. Und man braucht nur eine Datenbank, schreibt das alles rein, vergleicht das dann und guckt dann, wie sieht das aus, welche Dateien verursachen genau diese Schwankung und schon weiß ich, was der macht. Es gibt also immer wieder neue Sachen, neue Ideen. Wir werden nicht umhinkommen, uns damit abzufinden, dass wenn jemand wirklich gezielt uns abhören und ausspähen will, diese Möglichkeit immer gegeben sein wird. Diese Latenzschwankung ist also eine neue Methode, dass man im Puffer vom Netzwerkknoten oder beim Übergang von dem schnellen Kernnetzen bis zu dem Provider die Anschlüsse überwacht oder ausspäht, wie ändert sich da die Latenz und sagt dann, aha, okay, der hat das und das gemacht, der hat das und das geladen. Also aufpassen, anonym im Internet, das ist genauso wie ein Wolf, der keinen Hunger hat. Ich meine Wolf, nicht Wolfgang. Ja, und dann setzt man ja auch die KI zum Beispiel ein bei Meta, um versuchen zu erkennen, welche Fotos und Bilder und Inhalte durch KI generiert wurden. Gut, über die Token kann man das bei Texten machen, nicht hundertprozentig sicher, aber mit diesen Werkzeugen, die es da auch frei gibt, ganz relativ sicher. Aber wenn man Bilder erzeugt, ist das schon was anderes. Und dann nagelt Meta auf diese Fotos, wenn ihre KI erkannt hat, dass ein solches Foto, was ja kein Foto ist, durch eine KI generiert wurde, dann Label drauf und schreibt da drauf Made with AI. So, und damit versuchen die jetzt klarzustellen, guck mal, das Bildchen hier, da wo der Papst gerade in Kölsch trinkt oder sonst was, das ist von KI gemacht, das ist also nicht echt. Eigentlich ist doch ganz gut. Aber dieser Algorithmus, der da angewendet wird, naja, der arbeitet überhaupt nicht zuverlässig. Denn es gibt also einige Bilder im Netz und da haben sich eine Menge User mittlerweile bitterbös beschwert. Die sind markiert worden durch dieses Made with AI und das sind aber Bilder, die sie selbst erzeugt haben, selbst gemalt haben oder selbst aufgenommen haben mit einem eigenen Fotogerät. Wenn man mal bei Reddit liest, da ist also eine ganze Menge, was da falsch klassifiziert wurde von Meta. Man muss also vorsichtig sein. Wer eigene Bilder oder sowas ins Internet stellt, sollte gucken, ob da nicht irgendeiner dran rumpusht und sagt, hier, pass auf, das ist ein gefaktes Bild. Das wäre ja zum Beispiel für Fotografen oder grafische Künstler, die ihre Werke verkaufen wollen, fast ein Todesstoß. Also aufpassen, KI macht Fehler, im Moment noch viel mehr als Menschen. Und wer sich mit KI anfreundet und es als Hilfe nimmt, als Hilfsarbeiter, der muss selbst versuchen zu denken, sonst geht die Sache in die Hose. Jetzt wollen wir aber doch mal, weil wir ja gerade schon bei fehlerhafter KI sind, mal gucken, gibt es denn Aussicht auf bessere, auf gute KI? Also Ilya Sutskever hat da getönt, dass er von der bisherigen OpenAI zu einer Superintelligenz aufsteigen will. Nicht er selbst, sondern seine Produkte. Er nennt das Safe Superintelligence Inc. Das ist jetzt seine Firma, dieses neue Unternehmen, was er gegründet hat. Seine alte Firma, OpenAI, sagt wahrscheinlich jedem was, hat er verlassen, weil er der Meinung war, dass man dort aktuell weder sicher noch super ist. Und jetzt geht er also eigene Wege. Es geht also bei ihm um allgemeine künstliche Intelligenz. Die Abkürzung dafür ist AGI. Dabei soll es sich um KI handeln, die in der Lage ist, Dinge so ähnlich oder genauso zu sehen, erkennen und zu tun, wie wir Menschen das tun. Und jetzt müssen wir mal abwarten, ob das wirklich klappt. Denn diese AGI, die gibt es noch gar nicht. Das sind seine Ideen, das sind seine Überlegungen. Und er sagt, AGI, das sind im Grunde genommen KI-Modelle, die sich intelligent verhalten. Aber sie können sich nur intelligent verhalten, wenn sie ein abstraktes Verständnis der Welt, so wie wir Menschen das haben, entwickeln können. Die großen Sprachmodelle, die wir jetzt im Moment haben, die können das noch nicht. Und gut, es gibt Leute, die behaupten doch, aber ich selbst mache jeden Tag die Erfahrung, dass die Dinger so fehlerhaft arbeiten, dass man besser nicht darauf vertraut. Und er sagt aber auch, ein Indiz dafür, dass es sich um AGI handelt, ist, wenn sie die Fähigkeit haben, selbstständig zu lernen. Werden vielleicht einige sagen, huch. Ja, er meint über die Trainingsdaten und das, was man ihnen vorgegeben hat, hinaus selbstständig weiterzulernen. Und das ist heute noch nicht gegeben. Man kann sie trainieren, aber die Dinger lernen nichts. Man sollte mal selbst versuchen, denen etwas beizubringen, irgendetwas. Das klappt nicht, das geht kurzfristig, dann nimmt diese KI das an und am nächsten Tag ist es wieder weg. Also, es gibt wichtige Fragen, wie man eine KI, die dann diese Fähigkeiten hat, kontrollieren kann. Eine KI, die selbst lernen kann, von dem wir also nicht wissen, was sie weiß, was sie gelernt hat. Und dass eine KI, die dann ihre Programmierung auch selbstständig verändern könnte. Das ist also dann der nächste Schritt. Und der bringt die ganze Sache KI in eine Richtung, die Angst macht. Wenn wir nicht mehr wissen, was denkt dieses Teil, was lernt es im Moment, was hat es schon gelernt, wie hat es sein eigenes Programm verändert, wo soll das hinführen? Wir haben dann im Grunde genommen wirklich keine Kontrolle mehr. Also diese AGI, diese Superintelligenz wird uns vor Probleme stellen. Das sind die heutigen KI-Probleme im Grunde genommen Kinderkacke dagegen. Gerade nochmal zu diesem Thema, dass es eben so viele Fehler gibt, die heutzutage die KI macht, zum Beispiel GPT-4. Es gibt jetzt Programme, welche die KI-Modelle überprüfen. Also es gibt KIs, die andere KIs kritisch überprüfen. Und die versuchen, Fehler in dem Code dieser großen KI-Modelle, dieser Sprachmodelle zu finden. Und damit will man versuchen, ganz grundlegend an die Grenzen dessen heranzukommen, was man beim Trainingsvorgang der KI beigebracht hat und was sie vielleicht falsch verstanden hat und deswegen Fehler macht. Diese neue heißt Kritik mit Cäsar geschrieben, zweimal hinten und vorne, Kritik GPT. Und das basiert auf GPT-4 und ist auch trainiert worden wie GPT-4, allerdings erweitert worden. Und soll die Fehler in diesem ChatGPT erkennen können. Oft ist es ja so, dass das, was trainiert wurde und anschließend von der KI abgefragt wurde, durch menschliche Trainer bewertet wurden. Das heißt also, menschliche Trainer sagt KI, wie geht das, was ist das, sag mir das. Und anschließend bewertet er die Antwort. Und das wird wiederum zurückgekoppelt, also an Feedback im Grunde genommen, vom Menschen auf dieses Chat-GPT-System. So, und wenn jetzt dieser Mensch zum Beispiel einen Fehler macht, ja, also man hat verschiedene Untersuchungen gemacht und ist darauf gekommen, dass mithilfe von diesem Chat-GPT in 60% der Fälle bessere Bewertungen von ChatGPT-Code abgegeben wurde, als ohne KI-Unterstützung. Das heißt also, hier kontrolliert eine KI eine andere KI. Sicherlich ein Weg, so wie wir Menschen das auch machen, wenn wir kritische Aufgaben haben, dass wir dann zu zweit oder zu dritt darauf sehen und darüber sprechen und nicht die Entscheidung einem allein überlassen. Das Unternehmen sagt allerdings selbst, die Methode ist noch lange nicht perfekt. Einmal ist es so, umso besser diese GPT-Modelle werden, umso schwieriger wird es, Fehler zu finden. Das ist wie bei allen anderen Sachen auch. Und zum anderen, man muss ja nun künstlich Fehler einbauen, um diese Kritik-GPT-Trainingsdateien oder Trainings-KIs oder wie auch immer man sie nennen will, zu befähigen oder denen beizubringen, wo Fehler und wie Fehler entstehen. Es wird aber auch hier immer schwieriger. Und umso besser die Systeme dann am Ende werden, umso schwerer wird es zu erkennen, wo, an welcher Stelle sie welche Fehler machen. Also wir haben hier, wie im vorigen Beitrag auch schon, eine ganze Menge vor uns, was uns noch vor Aufgaben stellen wird, die wir zu lösen haben, wo wir manche Nuss zu knacken haben werden. Ich denke mal, die meisten werden es erkannt haben. Aber das war mal. Das ist Geschichte. Am 26. Juni 2024 wurde der Betrieb eingestellt. Wovon? Naja, die es wirklich nicht erkannt haben, ICU. Das ist die Abkürzung, es steht für I Seek You, also ich suche dich. Und dieser Dienst, der fast 28 Jahre jetzt viele Leute begleitet hat, das war so der erste Dienst im Internet, dass wir miteinander direkt über das Internet kommunizieren konnten. Es waren vier israelische Studenten. Das war Yair Goldfinger, Sefi Wigisa, Amnor Amir und Arik Wardi. Das muss ich mir aufschreiben, die Namen konnte ich mir nicht merken. Die hatten so die Vorstellung, sie wollten die Art und Weise neu gestalten, wie Menschen online kommunizieren. Und das war so eine Zeit, da war für die meisten Internet noch Neuland. Ich meine nicht Politiker, sondern für die Leute, die Ahnung hatten. Und damals bot also ICU etwas wirklich vollkommen Neues. Echtzeitkommunikation über das Internet und das über Landesgrenzen hinweg. Das war eine echt gute Geschichte. Ja, und das war natürlich auch Ursache für den Erfolg. Dieses Unternehmen selbst, naja, das hat sich eigentlich immer weiterentwickelt. Es hatte dann zur Jahrtausendwende, also als das Jahr 2000 uns beglückt hatte mit seiner Anwesenheit, mehr als 100 Millionen Accounts. Und die Plattform, naja, das war aber auch dann der Höhepunkt. Die ist dann durch andere Dienste immer mehr so in den Hintergrund gedrückt worden und war zuletzt eigentlich gar nicht mehr interessant. Dieser Signalton, der ist bei vielen so verankert, wenn man ihn als Mobiltelefon, als Klingelton oder SMS-Signalisierung oder sonst was laufen lässt, egal in welchem vier Buchstabenladen man steht, sobald da eine Nachricht reinkommt und der Ton erklingt, gucken viele Leute von allen Seiten, die sich dann daran erinnern. Die meisten lachen auch. Ja, das sind die Erinnerungen. Dieser Dienst, der wurde dann von AOL für einige hundert Millionen Dollar gekauft und wurde dann von AOL zum Marktführer entwickelt. Der Verkauf wurde dann 2010 nochmal getätigt und zwar von AOL an ein russisches Unternehmen. Ich glaube V-Kontakte hieß das. Und das betreibt im Moment oder derzeit den Facebook-Klon VK. Aber da war ICQ schon weit über den Höhepunkt hinaus und es ging nur noch abwärts. Auf der Webseite von ICQ wurde damals den Benutzern empfohlen, dass sie davon weggehen, nach dem Verkauf und einen anderen Messenger verwenden. Jo, und jetzt ist es eben soweit, es ist uninteressant geworden für viele Menschen, kaum einer nutzt es noch, es gibt noch welche, ich weiß. Und das war also eine Zeit des Aufbruchs und für viele dürften sehr viele persönliche Erinnerungen da sein. Auch Spiele. Das war ja auch so etwas, was wir so direkt in Echtzeit über das Internet bis dahin gar nicht in dieser Art gekannt haben. Auch das wurde von ICU im Grunde genommen in die Welt gebracht. Also es ist Geschichte. Leider, ich weiß nicht, die Zeit läuft oft vorbei an solchen Themen und wir müssen mit der Zeit gehen und es ist nicht mehr zeitgerecht und es wurde zuletzt von dem letzten Inhaber auch nicht gepflegt und weiterentwickelt, sodass der Tod dieses Dienstes vorhersehbar war. Nochmal hören. Viele Benutzer haben sich in den letzten Jahren gewundert, was mit Amazon los ist, mit Alexa. Sind in den Markt eingedrungen, haben ihre Produkte Millionen, zig Millionenfach verkauft. So, und dann jetzt stockt der Fortschritt. Da bringen sie mal ein bisschen neue Hardware. Teilweise nehmen sie die Hardware wieder vom Markt, teilweise kommt sie gar nicht erstmal weltweit auf den Markt. Diesen Roboter, den sie da hatten, den haben sie in den USA einigen Leuten da ausgeliefert und dann ist er in Vergessenheit geraten. Diese Uhr, diese Wecker, dieses runde Teil mit Display, das ist auch eingestampft worden. Dann dieser Telefonanschluss an das ISDN-Telefonnetz. Das haben sie auch stillschweigend vom Markt genommen. Da haben sie die Leute zuletzt noch verarscht, haben ihnen geschrieben, der Dienst wird eingestellt und alle Besitzer bekommen für ihr Gerät, ich glaube, $10 oder $20. Aber keiner hat es bisher bekommen. Das heißt, ich kenne keinen, der es bekommen hat. Ja, und dann hatte ich, glaube ich, vor 2 Jahren schon berichtet, dass der Großteil der Entwickler für diesen Bereich bei Amazon entlassen worden ist und dass sie nur noch mit einer Kernmannschaft weiterarbeiten. Ja, und da konnte man schon ahnen, es ist nicht so geworden, wie man sich das gedacht hat, weil Amazon wollte das ja nehmen und wollte darüber Umsätze generieren, wollte ja, dass die Menschen darüber einkaufen. Die hatten ja auch diese Buttons da, wo man einen auf die Waschmaschine kleben konnte. Wenn das Pulver zu Ende ist, drückt man einen Knopf und einen an den Obstkorb. Und wenn die Bananen zu Ende sind, drückt man einen Knopf und dann wollte geliefert werden. Aber die Menschen wollen doch eine Auswahl. Die wollen doch wissen, was ist wo im Angebot, was kostet mich das? Und nicht einfach irgendetwas und der Preis spielt keine Rolle. Ja, das haben sie dann auch eingestellt und da hatten sie auch diese Spiele-Button, dass man so beleuchteten roten oder blauen oder grünen Knopf drücken konnte, um irgendwelche Spiele zu machen. Und die Reaktion war so langsam. Ein elektrisches Pferd, bei dem die Batterien leer waren, das hat schneller reagiert als diese Knöpfe. Und ja, lauter so ein Zeug. Es sind also viele Fehlentscheidungen getroffen worden, obwohl man hätte viel machen können. Aber es ist die Frage, was passiert jetzt damit? Man entwickelt schon lange an einem Nachfolger für diese Alexa, der mit KI ausgestattet sein soll. Denn die jetzigen Dinge, das sind ja einfach nur Antwortdinger. Die erkennen ein bisschen Sprache, knoten ein paar Begriffe zusammen, die sie verstanden haben und geben eine Antwort, egal ob sie falsch oder richtig ist. In der Information von Fortune haben wir letztens gelesen, dass Amazon diese überarbeiteten Sprachassistenten wohl entweder gar nicht weiter vorantreibt oder nur sehr, sehr langsam. Also die versprochenen Möglichkeiten sind noch lange nicht erreicht. Es wird sich also wohl nichts tun. Vergangenen September wurde dieses neue Modell vorgeführt. Es sollte diesen Sprachassistenten endlich möglich machen, in natürliche Unterhaltung mit den Nutzern zu kommunizieren. Bei einer Demo hat Amazon gezeigt, dass Alexa nicht mehr ständig mit dem Namen angesprochen werden muss, um sich in ein normales Gespräch einzubringen, sondern dass sie zuhört, nicht abhört. Ich weiß wieder, einige dabei leiden an Verfolgungswahn, zu Recht oder zu Unrecht, weiß ich nicht, sondern zuhört und dann reagiert. Außerdem sollten diese Teile so programmiert werden, dass man sie eher als eine Persönlichkeit erkennen kann, mit der man auch wirklich sprechen kann. Bei der Live-Demonstration wurde gezeigt, dass sie so tun kann, diese Alexa-Teil, als sei sie ein Fußball-Fan. Man hat dann mit ihr darüber gesprochen, auf der Vorführung, wie sie das meint und was sie für eine Meinung hat und was sie denkt und so weiter. Also ein Meinungsaustausch. Es war relativ kurz, es war eigentlich interessant und vielversprechend, aber das war's. Seitdem ist nichts mehr passiert. Man hat mit einer ganzen Menge von ehemaligen Alexa-Entwicklern gearbeitet, die freigesetzt wurden. Und die haben gesagt, Amazon hat es nicht geschafft, diesen KI-Fortschritt von Meta, Microsoft und Google mitzugehen. Die Firma musste im Grunde die Vorreiterrolle, die sie mit Alexa einst eingenommen hatte und auch zu Recht jetzt vollkommen verlassen. Ja, jetzt muss man hinterher hechten. Die Entwicklung der neuen Funktionen, die sollte unter anderem auch das bisherige System mitnehmen, also abwärtskompatibel sein. Allerdings steht das der Weiterentwicklung im Weg, weil die Sprachassistenten nach dem alten System, so wie wir es jetzt haben und kennen, mit einem alten Technologie-Stack arbeiten müssen. Und den kann man nicht kompatibel zu diesen neuen Entwicklungen machen. Warum, weiß ich nicht, aber Fortune schreibt das so. Die Entwicklungsabteilungen selbst übrigens, von dem alten und neuen, die sind untereinander auch so stark abgeschottet, dass sie teilweise gegeneinander arbeiten. Und die Vorschläge von dem LLM-Team, die hinter diesem KI-Modell steht, werden von dem alten Team abgewiesen und umgekehrt. Also, das Problem ist ganz einfach, die stehen sich gegenseitig und selbst im Wege. Man könnte sagen, Amazon hat die Chance verpasst, mit Alexa im Bereich KI mit diesen ganzen installierten großen Basis an Geräten, die sie hat, in unterschiedlicher Ausführung, etwas aufzubauen oder draufzusatteln, dass sie weiterhin führend sind. Obwohl die neue Version, die der damalige Leiter der generativen KI von Amazon, der Herr Limp, obwohl er die vorgestellt hatte und obwohl diese neue Version als Superagent bezeichnet wurde, hat man keine weiteren Informationen dazu rausgegeben. Die traditionelle Alexa-Stimme mit den weltweit verkauften zig Millionen Geräten, das blieb alles unverändert. Und es gibt bis heute keine Neuigkeiten über die neue generative KI. Berichte über eine mögliche Markteinführung später im Jahr, möglicherweise sogar kostenpflichtig, die verdichten sich aber. Das soll im Grunde genommen heißen, dass die neuen Geräte, die angedacht sind, quasi die alten Geräte emulieren können. Und wenn man aber dann die neue Leistung haben will, also tatsächlich KI, tatsächlich Interaktion, tatsächlich Kommunikation, flüssige Gespräche, dann soll man künftig ein Abo zahlen können. Die alten Geräte sollen aber weiter funktionieren, so wie bisher. Ob es da dann nochmal Verbesserungen oder Erneuerungen gibt, ist eine andere Frage. Obwohl Amazon eine Partnerschaft mit dem KI-Startup Anthropia aufgebaut und 4 Milliarden US-Dollar investiert hat, konnte Amazon bis heute diese Beziehung nicht nutzen, um eine bessere Alexa zu entwickeln. Datenschutzbedenken und interne Politik behindern nach wie vor die Nutzung des Cloud-Modells. Amazon bestreitet auch die von ehemaligen Mitarbeitern genannten Hinderungsgründe, dass das Unternehmen nicht genügend Zugriff auf ausreichende GPUs und andere KI-spezifische Chips hat. Die Behauptung, dass Alexa nachrangig behandelt wurde oder dass Cloud aus Datenschutzgründen nicht verwendet wurde, weist Amazon zurück. Es ist alles sehr schwammig. Amazon hatte Schwierigkeiten, digitale Assistenten auf die älteren Technologien so umzugestalten, dass sie generative KI integrieren. So, das ähnliche Schwierigkeiten hat ja damals auch Apple gehabt bei der Integration von KI in seine Produkte. Einschließlich Siri, muss man sagen. Beide Unternehmen haben zu wenig in die notwendige KI-Technologie investiert. Die Amazon-Führungskräfte setzen sich weiterhin ehrgeizig für generative KI-Ziele ein. Das Unternehmen investierte Millionen in das Training eines KI-Modells namens Olympus, das über 2 Billionen Parameter haben sollte. Doch ehemalige Mitarbeiter sagen zu diesem Projekt, das sei ein Witz, und bezweifeln die Erfolgsaussichten. Denn die 2 Millionen Parameter ist wirklich ein Klacks gegenüber dem, was andere KI-Modelle zurzeit als Trainingsdaten haben. Amazon sagt aber nach wie vor, dass sie sich voll und ganz der Bereitstellung einer künftig generativen KI verschrieben haben. Dennoch bleibt die Einführung von Alexa LLM ungewiss und keiner weiß, wie viele Mitarbeiter tatsächlich bei Amazon an der neuen Technologie arbeiten und ob sie das erfolgreich umsetzen können. Die Herausforderungen und Verzögerungen haben dazu geführt, dass Alexa Gefahr läuft, hinter Konkurrenten zurückzufallen und möglicherweise zu einem digitalen Relikt werden wird. Viele Zuhörer haben in der letzten Zeit gefragt, die haben mitbekommen, dass ich manchmal ein paar Warnschüsse bekommen habe, krankheitsmäßig oder gesundheitsmäßig, wie man das eben nennt. Ja, es geht mir gut. Ich habe ein paar Probleme, werde auch noch mal ins Krankenhaus müssen. Und es ist nicht abzusehen, dass sie lebensgefährlich sind. Also meine Feinde brauchen sich keine Hoffnung zu machen. Ich werde weitermachen. Aber natürlich ist es immer so ein bisschen ein Problem. Nach vielen Jahrzehnten lässt so langsam die Kraft nach. Und unendlich ist mein Alter nicht. Das wurde mir letztens bestätigt. Man sagt mir also tatsächlich, du bist geboren, also wirst du sterben. Ist natürlich scheiße, so eine Brutalität und so eine Wahrheit ans Gesicht geschleudert zu bekommen. Hätte ich auch nie damit gerechnet. Aber es ist nun mal so. Zurzeit gibt es also keine Schwierigkeiten. Ein paar kleine Probleme haben wir im Moment mit der Ausrüstung, mit der Technik. Vielleicht hat es der ein oder andere gesehen, in dem letzten Video habe ich eine Zeit lang in die falsche Kamera geguckt. Warum? Ich habe in die richtige geguckt, aber die war so blöd und wollte kaputt gehen. Und da mussten wir dann die zweite Kamera nehmen, bis dann die Ersatzkamera aufgebaut war. Ja, Reparaturkosten, Kamera um die 500 Euro. Und das in einer Sommerflaute. Also sollte jemand trotz Urlaub und ähnlichen Sachen noch einen Euro übrig haben, wir brauchen tatsächlich Geld. Werbeeinnahmen im Sommer sind mau, die sind sowieso runtergegangen. Jedes Jahr sind die geringer geworden und nicht höher geworden, trotz dass die Abonnentenzahlen und die Abrufzahlen höher werden. Aber dieses Google-Monster möchte sich noch reicher machen, habe ich den Eindruck. Und Spenden, ja, es gibt Spenden. Und es gibt auch den einen oder anderen, der wirklich tiefer in die Tasche gegriffen hat. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Meist sind es dann auch die Leute, die gar nicht genannt werden wollen. Aber im Moment ist es eben sehr knapp. Wir müssen sehen, die nächste Videoproduktion, denn die Ersatzkamera ist nicht in Ordnung, könnte man eventuell auch sehen. Wir müssen also die andere reparieren lassen und mal sehen. Wenn sie pünktlich fertig ist, haben wir auch pünktlich das nächste Video. Jetzt für diese Woche, das Video hat Thomas schon vorher produziert gehabt. Das ist also sicher. Aber das nächste Video, bei dem ich dran bin, da müssen wir sparen. Also, ich freue mich, wenn Sie wieder zugehört haben. Ich freue mich, wenn Sie helfen bei der Kamerareparatur. Ich freue mich, wenn Sie in Urlaub fahren. Ich freue mich noch mehr, wenn Sie gesund und erholt wieder zurückkommen. Und würde mich freuen, wenn wir in einem Monat wieder zusammensitzen. Sie, die eine Dame in der Badewanne, der andere Herr mit dem Hund unterwegs, der nächste im Auto zur Arbeit und einer in der Straßenbahn. Es sind aber eigentlich noch mehr, ca. 180.000, die den Audiocast hören. Und jo, das ist schon ein schönes Gefühl. Also, macht's gut alle mit zusammen. Und ich hoffe, dass wir uns gesund wiederhören. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.